Moin, Sobby. Sobby.
Hallo, Sobby.
Sobby ist nicht da, hier ist doch der Olli.
Ach, Olli, ja, dann moin, Olli.
Moin, Uli.
Olli, wir müssen reden.
Oh ja.
Ja, lass uns doch mal über, wenn du schon da bist, über Fußball und Schiedsrichter reden. Und was meinst du? Das könnten wir machen, ne?
Viele sagen, dass ich davon keine Ahnung habe, aber...
Gut, okay. Dann versuchen wir mal, dir Licht in die Unahnung zu bringen.
So. Podcast.
So Podcast, der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit Matthias Sobotka und Uli Pott.
Ja, hallo, liebe Freunde und Freundinnen des So Podcast. Heute ist die 32. Folge angebrochen. Es ist schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin, wie ihr gehört habt, ohne Sobby am Start. Der ist in Österreich, in Graz und feiert schon ein bisschen Weihnachten vor. Deshalb dachte ich mir, wenn ich ganz alleine rede, ist es langweilig. Hole ich mir jemanden, der vielleicht noch ein bisschen mehr reden kann als ich. Und das ist mir fast gelungen, denke ich. Also auf jeden Fall ist jemand da, der viel Ahnung von Schiedsrichterei hat, viel Ahnung von Fußball hat, viel Ahnung von der Kombination aus beidem. Er ist sehr bekannt hier in Stadt und Landkreis als aktiver Schiedsrichter, ehemals ist er ehemals aktiv? Weiß ich gar nicht. Ich werde uns gleich sagen, ob er noch immer an der Pfeife hängt und pfeift. Er organisiert viel vom Referee Cup auf der Hasenburg bis zum Budenzauber in Ödeme. Das kann er uns jetzt alles gleich selber sagen. Oliver Vogt haben wir hier von der Eintracht aus Lüneburg. Olli, schön, dass du da bist.
Moin, moin.
Moin. So, bringen wir gleich mal Licht ins Dunkel, was deine Person angeht. Bist du noch aktiv an der Pfeife?
Relativ wenig.
Aber offiziell bist du noch nicht in Alters.
Nein. Es macht auch Spaß, ab und zu mal wieder auf dem Platz zu stehen, aber das ist halt selten geworden.
Ja.
Meistens bin ich dann als Schiedsrichterbeobachter unterwegs.
Mhm. Genau, das weiß ich ja.
Dass leite junge Leute an oder sowas, wenn sie das, wenn sie sich dann anleiten lassen wollen.
Ist schwierig oder doch?
Ja, gut, so Expertise. Einige stellen dann gerne auch die Ohren auf Durchzug und aber viele nehmen das auch an, tatsächlich.
Okay, sehr schön. Ja, bevor wir da noch näher eintauchen wollen in die Materie, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie du überhaupt zu der Schiedsrichterei gekommen bist, zum Pfeifen, warum du selber da als Schiedsrichter angefangen hast, wann du angefangen hast und was dich so dann zur Liebe zur Schiedsrichterei gebracht hat.
Ja gut, das war mehr oder weniger ein Gendefekt, also familiäres Problem. Mein Großvater war Schiedsrichter, mein Vater ist immer noch Schiedsrichter, offiziell, also passiver Schiedsrichter.
Ja.
Und irgendwann war mein Vater auf der Jahreshauptversammlung der SV Eintracht und kam dann zurück und da wurde wohl gesucht oder wurden Schiedsrichter gesucht.
Ja.
Und da hat damals der jetzt gerade verstorbene Ernst Zoom dann gesagt, dein Sohn ist doch auch hier im Verein und der kann dann auch mal Schiedsrichter werden. Und siehe da, nächster Lehrgang war dann meiner.
Das war
in welchem Alter? Das war 19, über Alter sprechen wir besser nicht mehr.
Du bist doch keine Frau. Die Frauen haben Probleme damit. Du solltest es nicht haben.
Na gut, ich bin jetzt 45 Jahre Schiedsrichter und gerade mal erst über 30.
Also okay. Na gut. Also hast du mit 3 angefangen? Nee, das stimmt. Nee, Mathe ist nicht meine Stärke.
1978 war das dann. 1.12.78 habe ich meine Prüfung gemacht.
Ah, okay. Und dann auch gleich auf dem Platz, oder?
Ja, das war, Gott sei Dank war erstmal Winterpause und dann vielleicht mal ein Hallenturnier und dann ging es irgendwann los als damals noch Linienrichter, heute sind das ja Assistenten.
Genau.
Und ja, so hat man sich dann weiterentwickelt. Dann, ich habe ja noch nebenbei Fußball gespielt, das war damals in der C-Jugend, als ich die Prüfung gemacht habe.
Ja.
Da habe ich dann, die Wochenenden waren ausgebucht, Samstagnachmittag irgendein Jugendspiel gepfiffen, Sonntagmorgen, damals waren die A-Jugendspiele noch am Sonntagmorgen oder die Jugendspiele, da habe ich dann selber gespielt und Sonntagnachmittag bin ich dann irgendwo als Linienrichter mitgefahren und das war auch sehr lukrativ, muss ich schon sagen.
Das hat noch lukrativ mit was Geld angeht?
Ja, natürlich. Also für einen jungen Menschen ist das natürlich.
Was hat man damals gekriegt? Noch Mark wahrscheinlich?
Ja, natürlich, ja, genau.
War das schon lange her? Ach nee, also über Alter wollten wir nicht reden. Ne?
Ja. Und gab es dann halt 15 Mark fürs Spiel irgendwo als Linienrichter.
Ja.
Und das habe ich dann halt alles gesammelt und habe mir dann irgendwann mit 18 den Führerschein davon bezahlt.
Ne? Cool. Ja. Und dein erstes Spiel als Hauptschiedsrichter, das war im Jugendbereich dann, schätze ich mal?
Das war ein Jugendspiel, aber ja. Da kann ich mich
kannst du dich nicht mehr erinnern? Nicht mehr.
Ich habe das irgendwo aufgeschrieben,
ja.
Aber das ist so tief in
der Aber dein Vater wüsste das wahrscheinlich noch, ne? Wann dein erstes Spiel war?
Das oder könnte durchaus sein.
Ja, genau. Und Highlights so als Schiedsrichter, du bist ja nie irgendwie so, sagen wir mal, bis in Bundesliga- oder Zweitligasphären gegangen.
Na ja, gut.
Wolltest du nicht oder hättest du
ja, bekommen? Irgendwann reichte das halt nicht mehr. Mhm. Wahrscheinlich bin ich auch zu klein dafür und dann reichte vielleicht die läuferische Leistung nicht oder gerade die Saisonleistung nicht. Bist du Verbandsliga, also damals vierte Liga, habe ich es ja nur noch als Schiedsrichter auch geschafft.
Ja.
Und das war natürlich schon eine tolle Aktion. Und 20 Jahre war ich Linienrichter. Mhm. Ich will immer noch Assistent sagen. Ja. Linienrichter in der dritten Liga. Mhm. Damals Amateuroberliga.
Amateuroberliga, genau.
Das ja. ist dann halt, war halt begrenzt auf Norddeutschland. Aber da hat man dann natürlich auch eine ganze Menge gesehen von Göttingen bis Osnabrück. Mhm. Und so mein letztes Spiel war in Osnabrück, Freitagabend.
Bremerbrücke, richtig.
Ja, Freitagabend, cool. Flutlicht, ausverkauftes Haus.
Ja.
Da konnte man dann sehen oder merken, wenn man durch den Spielertunnel mit rausgegangen ist, dass sich so jedes kleine Härchen auf den Armen hochstellte. das war natürlich eine tolle Geschichte.
Ja.
Das sind auch tolle Erlebnisse gewesen.
Also. Aber Osnabrück war kein heißes Pflaster, ne? Dass man Angst haben musste, dass als Schiedsrichter, dass es dann schwierig wird naja, und man gut, bepöbelt wird, oder?
Durch dieses kleine Stadion ist es schon eine besondere Atmosphäre,
okay.
sag ich mal. Ne? Ja. Aber wir waren ja gut, da mussten wir auch nicht bepöbelt werden.
Okay. Ne? Ja, Hartmut Stramp hat damals mal erzählt, als ich ein Interview mit ihm gegeben hatte, Cottbus war immer ein sehr heißes Pflaster und sehr schwierig und da war es immer so, dass man schnell lieber eine gelbe Karte gegeben hat, um Ruhe zu haben. Und warst du jemand, der viel und schnell dem Spieler runtergeschmissen hat?
Eigentlich überhaupt nicht. Man versucht das ja während des Spiels schon im Vorfeld so ein bisschen rauszunehmen mit den Spielern. Nebenher mal auch ein Wörtchen zu reden oder sowas. Und das kommt dann immer ganz gut. Dann beruhigt sich der eine oder andere dann auch wieder. Aber wenn es dann notwendig war, blieb mir auch nichts anderes übrig. Mein erster Feldverweis war beim A-Jugendspiel in Melbeck.
Ah.
Da schlug mir wirklich das Herz hier irgendwo weit über den Ohren.
Ja.
Und aber er ist dann gegangen.
Aber er ist gegangen. Und
er hat es dann auch eingesehen.
Und es war auch richtig.
Ja.
Es war ein klares Foulspiel oder was war es?
Ich glaube, das war ein Faustspiel.
Oder? Und Faustspiel, ja, okay. Aber ansonsten bist du ja ein sehr kommunikativer Mensch. Warst du das als Schiedsrichter auch, dass du viel mit den Spielern auch gesprochen hast? Oder warst du eher so der Typ General?
Nee, das lernt man im Spiel. Mhm. Ganz besonders ist mir das dann aufgefallen, als wir mal Austauschspiele in Hamburg hatten, im Verband.
Mhm.
So Bergedorf 85 oder Lohbrügge oder Dassendorf oder sowas.
Ja.
Die reden mehr auf dem Platz in Hamburg. In Niedersachsen ist es mehr so körperlich. In Hamburg wird mehr geredet.
Ach so, gesabbelt? Okay.
Ja, das erste Spiel habe ich in Hamburg völlig versemmelt. Da habe ich dann so wie in Niedersachsen nicht so viel gesprochen.
Ja.
Beim zweiten Spiel lief das ganz wunderbar. Da habe ich dann zum Schluss die Spieler niedergequatscht und dann war alles gut. Ne?
Sehr schön.
Das passte schon. Ne?
Also, der hat nur gesammelt, der Schiri.
Naja, gut, die Hamburger waren das aber auch gewohnt.
Waren es gewohnt?
Ja, okay. Ja, klar. Ja. Ne? Und wenn man sich da so ein bisschen zurücknimmt, man muss ja nicht alles niederquatschen oder nicht die ganze Zeit reden, sondern aufpassen und im richtigen Moment die richtigen Worte sagen.
Das stimmt, das ist das Entscheidende.
Das ist ja das Entscheidende.
Ja, genau. Irgendwann hast du dann aufgehört, nur Schiedsrichter zu sein und hast dann auch gedacht, Mensch, ich könnte das drumherum auch mal organisieren bei der Eintracht, mich um die Schiedsrichter kümmern. Wie kam es dazu?
Ja, letztendlich waren wir irgendwo mal zum Schiedsrichterturnier, ich glaube in Hamburg oder so. Und da fand ich die Idee ganz toll.
Als Eintracht, das Schiedsrichter.
Ich weiß nicht, oder vielleicht Abteilung. Oder als Kreisauswahl oder
so.
Sowas.
Okay.
Und fand ich die Idee ganz, ganz charmant.
Ja.
Und dann haben wir 1985 das erste Eintracht-Giri-Turnier dann organisiert.
1985 ist das schon?
85.
Ui, das ist ja auch schon ein paar Donnerstage her.
Ja. Jetzt sind wir, nächstes Jahr wird es das 16. Mal.
Ja.
Also alle zwei Jahre
haben wir es dann. Genau.
Das wurde ein bisschen unregelmäßig. Erstmal haben wir es jedes Jahr versucht. Das schafft man nicht.
Ja.
Das ist zu viel. Alle zwei Jahre, dann war mir mal ein bisschen die Luft ausgegangen. Dann haben wir mal eine Pause gemacht, glaube ich, von vier Jahren oder sowas. Und jetzt machen wir es wieder und
Corona mittlerweile ist es gerade, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, Corona hat es natürlich ein bisschen unterbrochen.
Ja, aber wir sind eigentlich sind wir immer in den ungeraden Jahren dran, aber jetzt durch Corona sind wir in die geraden Jahre reingerutscht.
Ja.
Das ist natürlich blöd. Nächstes Jahr haben wir dann während der Europameisterschaft das Turnier.
Mhm.
Aber viele ausländische Mannschaften, die kommen wollen, kommen auch natürlich dann, die verbinden das dann gleich. Die haben dann gleich Tickets für die Europameisterschaft
besorgt. Ah, kommen dann zu euch
zum
Turnier.
Und kommen dann auch so nebenbei mal zu uns.
Ja. Ne? Wie ist es dazu gekommen, zu diesen internationalen internationalen Kontakten. Das ist ja mittlerweile so, dass ihr Holländer da habt, dass du viele afrikanische Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen hast. Das ist ja ein sehr bunter Haufen, wenn ich das mal so respektierlich sagen kann.
Irgendwann habe ich mal Facebook entdeckt. Da war ich einer der späten, die dann Facebook für sich entdeckt haben. Okay. Und dann habe ich eigentlich irgendwann auch herausgefunden, dass man diese Möglichkeiten hat zum Networken.
Ja.
Und das habe ich dann auch reichlich gemacht. Mhm. Und ich fand das toll, gerade mit Schiedsrichtern aus anderen Ländern sich zu verbinden. Man kann ja gegenseitig immer voneinander lernen.
Ja,
wir haben irgendwelche Probleme in Anführungsstrichen oder Herausforderungen. Die haben es auch, egal ob der nun in Japan oder auf den Fidschi-Inseln sitzt oder in Usbekistan.
Ja.
Und so ist das entstanden. Und
plötzlich das ist durch 2017, Facebook, das ist ja witzig.
2017 also gar nicht, waren dann halt die beiden Damen aus Afrika, aus Malawi und Sambia
da. Das erste Mal da, ja.
Olympiateilnehmerinnen und sowas. Ja. Also da habe ich richtig in die große Kiste gegriffen.
Ja.
Und
das war sehr cool wahrscheinlich, ne?
Ja, natürlich. Ja. Ne? Ja. Angefangen hat es 1989, als die Finnen das erste Mal gekommen sind.
Die sind ja regelmäßig dabei.
Ja, die muss ich also praktisch jetzt ausladen, sonst kommen die alle zwei Jahre automatisch. Ne?
Die Holländer doch aber auch, die, mit denen ich das letzte Mal gesprochen habe,
die waren aber 20 Jahre nicht da.
Genau, aber die jetzt, sind nach 20 Jahren wiedergekommen.
Ja, vorgestern haben sie mir gerade eine Mail geschrieben, dass wir unbedingt jetzt 24 auch wieder
haben. Ja, schön, das ist doch super. Und ich meine, wenn sie immer alle wiederkommen wollen, dann kannst du nicht so, oder könnt ihr mit dem Turnier nicht so viel falsch machen.
Ne? Nee, das stimmt. Eigentlich habe ich das ja gemacht, um meinen Leuten so zu zeigen, meinen jungen Leuten zu zeigen, dass das eine große Familie ist oder sowas. Ja. Man kann durch diese Kontakte auch, egal wo man sich auf der Welt befindet, immer jemanden ansprechen.
Ja.
Es kann natürlich sein, dass man in dem einen oder anderen Land vielleicht gerade mal keinen Facebook-Kontakt hat.
Ja, aber man kann sich so vernetzen.
Aber ansonsten dieses Vernetzen ist echt toll. Und wir waren ja auch schon in den USA und Florida und Bahamas. Wir waren
mit den Schiedsrichtern,
1993 sind wir ja darüber geflogen.
Ja.
Und dann waren wir 2005 in Singapur. Mhm. Das ist auch alles über Facebook entstanden.
Ja.
Ne? Und
cool.
Und die ganzen anderen Begegnungen, die ich da mittlerweile hatte. Mhm. Ne?
Ist das da auch ein Grund, warum vielleicht die Schiedsrichterabteilung der Eintracht so ein bisschen beliebter ist als bei anderen Vereinen, die ja Schwierigkeiten haben, überhaupt welche zu finden und ihr ja nun einen großen Kreis von Schiedsrichtern habt?
Naja, das mag ich nicht beurteilen, wie es in den anderen Vereinen hergeht. Aber letztendlich musst du im Verein einen haben, der sich darum kümmert.
Mhm.
Und das lohnt sich halt bei vielen Vereinen nicht. Die brauchen nur ihre zwei oder drei Schiedsrichter. Ja. Und die kümmern sich sozusagen selbst.
Ne? Ja.
Und wir haben jetzt bei Eintracht, letztes Jahr mussten wir 25 Schiedsrichter haben, hatten aber nur 15 oder sowas.
Ja, okay, trotzdem.
Gab eine fette Strafzahlung.
Ja, das gibt's ja immer. Und, ja, da kommen wir vielleicht noch mal später drauf.
Ja, ja. Und deswegen versuche ich da immer so viele wie möglich ranzuholen. Und es ist das Entscheidende ist nicht, dass ich neue Schiedsrichter finde, sondern dass ich die Schiedsrichter, die ich habe, behalte.
Ja.
Dass ich sie erhalte. Ah, dass ich sie möglichst verwöhne oder sowas, dass man da irgendwelche Klamotten kauft oder dass man gemeinsam irgendwas macht.
Na, ihr fahrt so auch manchmal ja zu Bundesligaspielen und sowas, ne? Oder habt das schon mal gemacht?
Wir haben das schon mal gemacht oder so. Aber das habe ich jetzt eigentlich noch mal vor, dass wir vielleicht mal zum Volleyball gehen oder sowas, ne? Dass man das
dass man gemeinschaftlich was macht und nicht nur einfach da ist, um zu pfeifen.
Als Schiedsrichter stehst du alleine auf dem Platz und hast irgendwie so nach 10 Minuten immer das Gefühl, du hast keine Freunde mehr.
Mhm.
Und so hast du dann wenigstens eine Gruppe und man unterhält sich untereinander dann über die vergangenen Spiele oder irgendwas. Das passt schon. Und gerade wenn wir so ein Schiedsrichterturnier machen, da gibt's auch immer was zu tun.
Aber da sind ja auch viele junge Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen von euch dabei gewesen. Das weiß ich noch, dass da auch welche das erste und zweite Mal mitgepfiffen haben und so. Das ist ja dann ein Anreiz. Welchen Anreiz hat man sonst noch, junge Schiedsrichterin zu werden? Weil es ja immer schwieriger ist, in der Gesellschaft im Moment sich freiwillig, sage ich mal, beschimpfen zu lassen. Und den Frust, den die Menschen haben, die lassen sie gerne an den Herren und Damen in Schwarz aus. Das ist nicht einfach, oder?
Nee, die Schiedsrichterwerbung ist natürlich schwer und wird natürlich noch schwerer, wenn man jetzt diese Bilder gesehen hat da von dem türkischen Kollegen.
Genau, vor 3 Tagen. Und, der hat einen Schiri umgehauen mit Faustschlag. Das muss man vielleicht einmal sagen für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht mitgekriegt haben. Das war wirklich skandalös, wer die sich die Bilder angeguckt hat. Das ist schlimm.
Da hat man fast noch den Vorteil in Anführungsstrichen gehabt, dass das sichtbar war. Ja. Wie viel Fälle gibt's denn, die nicht sichtbar sind?
Ja, ich habe
da ist dann mal eine vielleicht eine Lokalzeitung zufälligerweise da oder ein wackeliges Handy,
ja.
Eine wackelige Handyaufnahme, mehr nicht.
Ja.
Und da gehen mir ein bisschen die Argumente aus, wenn ich junge Leute anspreche und sage, möchtest du mal Schiedsrichter werden? Mhm. Wenn die sagen, ich bin doch nicht wahnsinnig.
Naja, genau. Das ist ja, also was habe ich, ich habe eine Statistik gesehen, 2022 über 900 Spiele deutschlandweit abgebrochen worden durch Attacken auf Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen. Und das ist ja eine wahnsinnige Zahl. Also ich meine, das darf ja nicht sein. Ich meine, wenn, das machen die Menschen freiwillig, dass dann die Fußballspiele gibt es, jeder will Fußball spielen, da gehört ein Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin zu und dann darfst du den nicht attackieren. Dann funktioniert das ganze System nicht mehr.
Meine Sachen sind, das ein gesellschaftliches Problem. Ja. Letztendlich jemand, der kurzfristig eine Entscheidung treffen muss, wird nicht respektiert.
Ja.
Und oder die Entscheidung wird nicht respektiert.
Ja.
Und im Gegenteil noch angefochten, angegriffen. Mhm. Da sind sicherlich so Polizisten, Lehrer, Richter oder sind sowas, die sind alle in dem gleichen Boot und rudern in die gleiche Richtung.
Das stimmt.
Ja. Und wir machen das halt ehrenamtlich und
ja, aber dann
das ist schwer.
Ist es dann, welche Argumente hast du dann, dass junge Leute noch anfangen, die Schiedsrichter? Muss man dann besonders starker Charakter sein oder muss man
ich muss erstmal die Voraussetzungen schaffen, dass sie sich wohlfühlen bei uns, also in der Gruppe.
Genau.
Das wäre schon mal ganz wichtig. Und dann, dass man was gemeinsam unternimmt, dass sie vernünftig ausgestattet werden. Es kann ja nicht sein, dass man dann irgendwie, ich habe noch ein paar alte Schiedsrichterklamotten da von meinem Großvater.
Ja, genau.
Ich kann mir nichts Neues nicht leisten.
Und, XL ausgewaschen.
Zieh du mal an.
Ja, genau.
Also wenn, dann muss das schon was Vernünftiges sein. Das Problem ist, dass wir als Schiedsrichter keine Werbung machen dürfen. Das heißt also, wir müssen uns das selber kaufen oder der Verein muss das selber kaufen.
Klar.
Das ist auch anstrengend. Gerade wenn ich jetzt mal wieder 5 oder 6 junge Leute, wie ich gehört habe, sollen 5 oder 6 aus der Jugendabteilung gerade wieder bereit sein, den nächsten Schiedsrichterlehrgang mitzumachen. Dann muss ich die einkleiden und dann muss das irgendwie aus dem Vereinstopf bezahlt werden und dann haben die nach einem Spiel keine Lust mehr. Es ist ja auch menschlich, wenn da einer sagt, nee, das ist nichts für mich, dann hört er wieder auf.
Ist dann die Abbruchrate sehr hoch?
Ja, irgendwann merken dann auch junge Leute, dass sie dann nicht nur Rechte haben, sondern auch Pflichten und da wird's dann manchmal schwierig so mit der Zuverlässigkeit.
Okay.
Wir müssen ja auch die Spiele ansetzen. Der Ansetzer muss ja wissen, dass das auch klar geht. Dass
das funktioniert.
Ja. Und wenn sich dann einer bis Freitag nicht meldet, weil er nicht kann oder sowas, dann wird's schon schwierig. Dann kommt ja so ein Rattenschwanz.
Ja.
Hinten dabei rum, was der arme Ansetzer, der auch nur im Ehrenamt ist, was der dann alles zu tun hat. Der muss dann neue Leute dafür finden oder sowas. Dann, das ist schwer.
Deswegen macht ihr dieses Betreuungssystem, dass du auch mitfährst mit jungen Leuten und dann sozusagen Hilfestellung leistest, beziehungsweise guckst, dass da alles mit rechten Dingen zugeht.
Genau.
Und erklär mal ein bisschen, wie das funktioniert.
Naja, wir fahren praktisch mit den jungen Leuten mit, die so ihre ersten Spiele pfeifen.
Ja.
Da sind wir jetzt, weiß nicht, 25 oder 30 etwas ältere oder ältere Schiedsrichter, auch Bezirksschiedsrichter.
Aus Stadt und Landkreis dann.
Ja, genau. Ne?
Und,
und natürlich aus dem ganzen Heide-Wendt-Landkreis.
Ja. Okay.
Und dann fahren wir mit den jungen Leuten mit und versuchen da so ein bisschen aufzupassen und noch ein paar Tipps zu geben. Das passt auch eigentlich ganz gut.
Und funktioniert das, beziehungsweise merkt ihr dann manchmal auch gut, dass wir da sind? Und das gibt's dann Situationen, wo du denkst, okay, da hätte er oder sie jetzt Schwierigkeiten gehabt, das als junger Mensch so in die richtigen Bahnen zu lenken?
Man ist ja bekannt mittlerweile auf den Schauplätzen. Wenn man da auftaucht, ist plötzlich wahrscheinlich alles ganz anders.
Du meinst, dann sehen die, oh, jetzt ist ein Olli Fuß da und da passt einer,
sondern ganz viele andere.
Ja.
Da müssen wir uns mal ein bisschen vorsehen. Das Beste war mal, als der Kollege Löberstedt dann mit dem Mr. Gellersen war.
Genau, mit Video gedreht hat für die
genau.
EZ.
Genau. Also ich habe noch nie so brave Elterntrainer oder sonst was gesehen. Die mögen so auch immer sein. Das will ich Ihnen nicht vorwerfen.
Vielleicht müssen wir immer mit Kamera bei jedem Spiel.
Und da war alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja. Ne? Ja, weil das hat uns ein bisschen gewundert, wie wirklich harmlos. Ich habe das ja nur im Nachhinein gesehen und dachte so, okay, das ist aber sehr ruhig. Und ich meine, ich habe ja auch schon Hallenturniere irgendwie erlebt von Eltern, wo ich dachte, Gott, das ist ist das denn hier für ein Krieg?
Ja, ja, ja.
Das hatte ja mit Sport und Fußball und Freude bei den Kleinen nicht mehr viel zu tun.
Ja, wobei man sagen muss, wir sind ja hier noch so eine Insel der Glückseligkeit. Ja. Also bei uns passiert nicht so viel.
Ist das so?
Es ist schon neulich im Bereich Uelzen war dann auch eine Todesdrohung dabei.
Ja, oder das habe ich auch gelesen, genau.
Und
ja.
Da fängt es dann schon an, ganz komisch zu werden.
Naja, oder es gab 2017 diese Geschichte da vom LSK 2 in Kirchweihe, wo der Schiedsrichter sich eingeschlossen hat in die Kabine und Angst hatte. Und auch das kommt sehr selten vor, das stimmt. Also im Ruhrgebiet und im Berliner Bereich hört man ja, es ist deutlich schlimmer.
Ja, das sind die Großstädte, die Ballungszentren. Ja, genau. Da wird es dann schon nochmal etwas heftiger. Ne? Mhm. Und das ist da, bloß die haben wenig, ich weiß nicht, aber ich habe so den Eindruck, dass die haben weniger Probleme, Nachwuchs zu finden. Aber vielleicht ist da die Rotation noch größer. Dass dann einer sofort wieder aufhört und dann haben sie dann den nächsten, der zum Schiedsrichterlehrgang geht. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ne?
Wenn du jetzt Werbung machen würdest oder wolltest, warum beziehungsweise wie viel Zeit muss ein junger Mensch investieren, um den Schiedsrichterschein zu machen? Und was bedeutet es in der Saison, wie oft er pfeifen sollte?
Ja gut, die Lehrgänge sind unterschiedlich gestaltet. Mhm. Es gibt mal Online-Lehrgänge mit wenigen Präsenztagen.
Ja.
Und dann gibt's auch reine Präsenzlehrgänge. Mhm. Das sind dann, weiß nicht, 3, 4, 5 Mal oder 6 Mal irgendwie 2, 3 Stunden oder am Wochenende vielleicht mal Samstag, den ganzen Samstag und Sonntagvormittag oder sowas, also an 2 Wochenenden und dann noch ein Prüfungstermin dabei.
Okay.
Dann ist das schon durch.
Das heißt 3 Wochenenden Zeit im gewissen Sinne.
Ja, so
man, grob. So grob dann, gesehen.
Ja, ja, ja. Klar, ne? Es gab jetzt gerade das Angebot vom NFV für den Online-Lehrgang. Mhm. Der war aber innerhalb von wenigen Stunden ausgebucht. Okay. Die hatten mit 80 Leuten gerechnet. Nach 200 Anmeldungen war da vorbei.
Ja.
Mehr konnte das System nicht leisten.
Oh
ja. Und aber 800 Leute wollten mitmachen.
Ja, weil es online war oder
weil es online war, ja, okay. Wahrscheinlich. Ja. Da ist die Hemmschwelle niedriger. Dann sitzt man wahrscheinlich zu Hause, guckt auf den Bildschirm und macht da so ein bisschen den Lehrgang mit, auch wenn da immer einer redet dann am Bildschirm. Das ist wahrscheinlich noch was anderes,
wenn man im Raum sitzt und beobachtet wird.
Ja, richtig. Aber die Kreise haben dann trotzdem die Arbeit davon, weil wir müssen uns die Leute ja angucken. Wir müssen hinterher noch eine Laufprüfung mit denen machen und wir müssen mit denen sprechen, damit die auch dann in dieses Patensystem kommen. Mhm. Wenn überhaupt, wenn da Ältere dabei sind, doch, die werden wir auch schon mal uns anschauen.
Ja.
Aber das ist dann schon eine Menge Arbeit, was man trotzdem hat, auch wenn dieser regeltechnische Teil dann wegfallen würde.
Ja.
Denn in Augenscheinnahme muss einfach sein, damit auch so ein Ansetzer dann einschätzen kann, wo kann der denn jetzt überall Spiele pfeifen. Ja. Gibt auch ältere Herrschaften, die trauen sich dann nicht mehr als ein U12-Spiel oder sowas zu.
Mhm. Okay.
Und dafür sind dann
oder alte Herren oder
ja,
so.
Ja, alte Herren.
Also alte Herren meckern ja deutlich mehr. Das ist sogar schlimmer wahrscheinlich als ein Kreisliga.
Würde ich niemals sagen.
Nein, ich habe auch schon nur gehört von einem, von dem ich kenne, seinem Freund und dem Nachbarn. Und das heißt aber, müsst ihr euch als Schiedsrichterverband Sorgen machen um die Zukunft, was Nachwuchs angeht oder überhaupt Schiedsrichter angeht?
Wir sind ja, also Sorgen müsste sich der Fußballverband machen.
Ja.
Wir sind ja da diesbezüglich nur Dienstleister.
Mhm.
Und müssen irgendwelche Mittel und Wege gefunden werden, womit man noch mehr Anreize schafft, dass man das macht. Und es muss einfach auch ruhiger werden.
Dieses
ständige Kritisieren oder sowas, das wird leider auch in der Bundesliga uns vorgemacht. Das ist ja nun mal medial immer prima begleitet, dass bei jeder Entscheidung immer 5 Mann irgendwas dagegen haben. Sowas muss ruhiger werden.
Sprich Trainer an der Linie und nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf und neben dem Platz.
Ganz hervorragende Vorbilder, auch als Trainer und auch als Spieler oder sowas, aber es ist die Anzahl derjenigen, die Entscheidung in Frage stellen, die ist einfach größer geworden.
Wobei mich das ja wundert, das muss ja nicht immer so sein. Also Beispiel Handball, da ist es ja so, dass die Schiedsrichter noch viel schneller Entscheidungen treffen müssen, weil es ja noch deutlich hektischer manchmal ist als beim Fußball. Trotzdem dauert es 2, 3 Sekunden, die rangeln sich und dann wird nicht gemeckert, dann gibt der Schiedsrichter 2 Minuten, die gehen runter und das war's dann. Also warum geht das beim Fußball nicht? Ich verstehe das nicht, weil das auch im Handball dann auch auf den unteren Ebenen genau so gemacht wird. Klar gibt's meckernde Trainer und es gibt meckernde Menschen von der Tribüne, aber beim Fußball hat man immer das Gefühl, alles wird hinterfragt. Der schlimmste Foul will man nicht gewesen sein. Und das kann, ich verstehe es nicht, warum es so ist.
Das würde ich auch gerne verstehen.
Ja.
Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist aber mittlerweile schon fast Gewohnheit geworden, alles diesbezüglich zu hinterfragen. Das kann ja wohl nicht richtig sein.
Ja, gut, da sind wir wieder bei einem gesellschaftlichen Problem wahrscheinlich, genau. Dass es nämlich genau so ist, dass in der Gesellschaft eben ja auch die Meckerei, dass es kann ja nicht sein und so zugenommen hat. Und natürlich geht das dann in den privaten Bereich und in den Sportbereich auch so.
Ganz genau.
Müsst ihr euch dann mehr schützen als Schiedsrichter? Also, dass ihr euch ein dickeres Fell zulegt? Oder wie ist das in deinen Jahren gewesen? Hast du irgendwann gemerkt, okay, mit meiner Lebensroutine oder wie sagt man, wenn man im Leben reifer und erfahrener wird, das wirst du ja vielleicht auch geworden sein irgendwann. Schwer. Oder bist noch auf dem Weg dazu, bist ja noch jung, wie wir erfahren haben. Ja. Nee, aber braucht man ein dickes Fell, um Schiedsrichter zu sein?
Es kommt ja auf denjenigen an, der da auf dem Platz steht. Der eine hat das von Anfang an.
Ja.
Und dem anderen macht das überhaupt nichts aus. Und der andere hat überhaupt keine Schwierigkeiten bei seinen Spielen, weil er halt akzeptiert wird. Das gibt ja auch in den meisten Spielen wird man ja auch komplett akzeptiert. Man redet ja meist nur über die Fälle, die dann irgendwo mal hochkochen.
Ja, die aus dem Ruder laufen.
Man muss auch sagen, dann andersrum drehen, 900 Spiele wurden abgebrochen, aber wie viele sind dann anständig durchgelaufen.
Ja, klar.
Das müsste man ja dagegen sehen.
Das müsste man hoch.
Also insoweit,
deutschlandweit.
Ich will jetzt nicht Angst machen, um Gottes Willen.
Ja.
Das macht schon Spaß, da auf dem Platz zu stehen und Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Ich habe mal mit einem Personalleiter gesprochen, der sagte, solche Leute brauche ich eigentlich. Ehrenämtler, die bilden oder die versuchen dann ihre Persönlichkeit reifen zu lassen damit, sind charakterstark, können Entscheidungen treffen sofort und können mit Menschen umgehen. Solche brauche ich in meinem Betrieb.
Ja, klar.
Geht. Ja, also Schiedsrichter können das alles.
Ja, sicher. Das brauchen sie auf dem Platz. Ja. Merkst du schnell, wenn du unterwegs bist mit Jüngeren, dass das wird mal ein guter oder dass der oder die werden Probleme haben? Oder sind einige vielleicht auch gar nicht dafür gemacht, so als Schiedsrichter?
Das sieht man schon, aber es gibt dann auch immer wieder irgendwelche Überraschungen. Gerade wenn junge Leute, wenn die mit 14, 15 anfangen, das ist natürlich auch noch ein Reifeprozess.
Ja, da bist du ja gerade in der Pubertät.
Natürlich.
Das ist ja auch schwierig. Da weiß ja die linke Gehirnhälfte nicht, was die rechte macht.
Ja, aber da gibt's dann tatsächlich, die sitzen im Auto oder weiß ich noch, wo die sitzen dann oder saßen im Auto und haben keinen Pieps gesagt und jetzt pfeifen sie, was weiß ich, irgendwo in der Landesliga vielleicht oder so. Ne? Das ist, irgendwann wurde der Schalter dann mal umgelegt und dann ging's los, so richtig. Ne?
Vielleicht erzählst du mal über ein paar Positivbeispiele aus dem Verein oder so hier aus dem Umkreis, wer es wie weit im Moment gebracht hat. Es gibt ja doch einige, die auch ein paar Frauen, die sehr erfolgreich im Moment pfeifen. Vielleicht erzählst du da mal.
Perfektes Beispiel.
Ja.
Weil als Eintrechtler bin ich natürlich da sehr, sehr stolz drauf, dass unsere Selina Böhm pfeift ja nun in der zweiten Bundesliga.
Genau.
Und die Hanna Hoffmann ist jetzt als Assistentin gerade in die zweite Liga aufgestiegen, also nicht als Linienrichterin, sondern als Assistentin.
Jetzt ist ja Assistentin wieder richtig, wenn du das sagst. Wann ist das eingeführt worden damals? Weißt du das noch?
Dieses
mit Assistent und Schiedsrichter.
Da haben die Engländer angefangen. Die haben angefangen zu gendern. Früher hieß Linesmen und Lineswomen.
Aha.
Und das fanden die dann, die Kurzformel von Lines Women und Lines Men ist Lines Men gewesen. Und das fanden dann die englischen Schiedsrichterkolleginnen wahrscheinlich nicht so toll.
Ah, okay.
Und da haben die Engländer, waren die ganz schlau, und haben dann Referee Assistant draus gemacht. Und
nur
jetzt
einmal,
passt es ja hier einmal, auch. Ja. In Deutschland kann man...
Ja, Assistent und Assistentin, also, da passt es wieder nicht. Stimmt, die Deutschen wieder. Da haben wir wieder das Gender-Problem.
Nein, die beiden
aber die
schon
beiden sind
verdammt guten Job.
Die sind die Aushängeschilder im Moment, ne?
Wir haben noch Tim Strampe
aus Hannover, der darf nicht mehr Bundesliga, also so hochkommen oder wird er nicht mehr durch die Altersgeschichte. Ich meine, er ist auf die Regionalliga festgelegt,
das
oder
weiß ich nicht mal.
Oder dritte Liga. Auf jeden Fall hatte er uns mal irgendwas erzählt, er nicht altersmäßig da nicht mehr hochkommt.
SOP, Schiedsrichter ohne Perspektive.
Ja, genau. Das ist ja aber dieser Alterswahnsinn in Anführungsstrichen, das wurde ja auch mal eine Zeit lang diskutiert, müssen alle Schiedsrichter so jung sein und ist diese Altersgrenze von, wo ist die, 43 irgendwie, glaube ich
in der Bundesliga bei 45
oder 45,
und das ist jetzt aufgeweicht worden, ne?
Ja, ist ja okay, aber da ist ja oft die Frage gewesen, warum muss so ein guter Schiedsrichter jetzt aufhören und
Ja, wie stehst du dazu?
Es ist natürlich, einerseits sind die Spieler gerade in der Bundesliga, die sind wahnsinnig schnell.
Ja, das stimmt.
Und die Spieler sind maximal mal, sagen wir mal, 33 Jahre alt.
Ja.
Die rennen schon ganz schön. Und wenn dann ein Schiedsrichter da hinterherkommen muss, wird es dann gut. Mit 49 oder so doch manchmal schon schwieriger.
Es gab doch diese Schiedsrichter-Doku, wo Aitekin irgendwie sagte, oh, der Sané ist so schnell, ich komme da nicht mehr hinterher. Das fand ich sehr lustig.
Richtig. Ne? Ja. Und andererseits, wenn du so lange in einer Klasse bist, blockierst du natürlich die Plätze für jüngere Leute. Dann hast du das Pech, vielleicht in einem Jahr scheiden dann 6 Bundesliga-Schiedsrichter aus, die wirklich was dargestellt haben. Und dann musst du mit 6 Neulingen kommen, die noch kein Standing vielleicht in der Bundesliga haben. Das mag ja auch die DFL oder der DFB, das mögen die dann halt auch nicht so gerne, relativ unerfahren, die sind Dinge, haben den ganzen Weg gemacht bis zur zweiten Liga und steigen dann in die Bundesliga auf. Das sind schon unfassbar gute Schiedsrichter.
Ja.
Deswegen habe ich auch ein bisschen Schwierigkeiten damit mit der medialen Begleitung. Ich will keine Kritik hier gegen euch oder so.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, du bist auf dünnem Eis hier gerade unterwegs. Also sonst stellen wir dir schnell den Ton aus und machen nur Piep.
Ja, es ist,
was meinst also du
es,
mit,
es ist halt so, dass dann auch darüber gerne berichtet wird. Die Überschriften sind nicht pro Schiedsrichter, sondern meistens der Schiedsrichter
ist
doof,
die Ärgergeschichte. Ne? Das genau, ist ja dieses Bad News are Good News. Leider so.
Mehr als die Überschrift wird ja auch oft nicht gelesen, leider. Ne?
Ja.
Und wie man einem ab der dritten Liga oder eigentlich schon drunter, wie man dem unterstellen kann, dass er einfach schlecht ist, nein. Es gibt Wahrnehmungsfehler, das ist klar.
Ja,
man kann sich mal irren.
Das sind Menschen, die da.
Ja, und das versucht man mit dem VAR in der ersten und zweiten Liga dann auch noch wieder noch besser zu machen. Natürlich gibt's da auch wieder die nächsten Fehler, weil im Kölner Keller sitzen auch wieder Menschen.
Ja.
Und
was hältst du von der VAR-Geschichte, wenn wir da schon bei sind, weil das ja sehr diskutiert wird, ist das sinnvoll, ist es nicht sinnvoll in anderen Sportarten, funktioniert es in einer kurzen halben Minute, wird das abgefrühstückt, sage ich jetzt mal, Lachs, und dann war's das? Dauert das einfach zu lange im Keller?
Nee, eigentlich wollen die ja eigentlich nur das Beste, nämlich die richtige Entscheidung treffen.
Genau.
Und wenn es dann mal ein bisschen länger dauert, ist es halt so, wenn man da mit kalibrierten Linien oder so, das habe ich noch nie gesehen.
Aber im Stadion ist es nervig. Also ich bin wenn ich bei St. Pauli bin und dann denke, wartet man da 5 Minuten, ob das nun abseits ist oder nicht.
Ja,
die Stimmung ist weg, der Spielfluss ist weg.
Oder
so.
Man jubelt. Ne?
Oder man jubelt dann danach.
Ja, aber
man muss immer erstmal auf den Schiedsrichter gucken beim Torjubel. Ist es nun wirklich Tor oder nicht?
Ja,
also auch das ist ungewohnt.
So geht's mir natürlich auch. Ne?
Ja.
Aber das sind mittlerweile auch fast 2 unterschiedliche Sportarten.
Ja.
Einmal hast du oben die Profis.
Na klar.
Mit ihrem VAR und wir hier unten, da kriegst du natürlich die Kritik. So. Dann kommen auch Menschen ab und zu mal an, haben da das Spiel mit dem Handy gefilmt.
Aufgenommen.
Und hier, Schiri, guck doch mal da drauf. Das machen wir natürlich nicht. Ne?
Klar. Ja.
Und das ist schon VAR ist eine schöne Geschichte, da geht es um ganz viel Geld.
Ja, klar.
Aber es wird leider in den Amateurbereichen auch oftmals so getan. Oder manchmal ist es auch tatsächlich so, dass es da auch um ganz viel Geld geht. Und
ich finde ja, dass
die bestmögliche Entscheidung haben, ne?
Den Schiedsrichtern dadurch oft so die Entscheidung abgenommen wird, beziehungsweise sie gar nicht mehr so auf dem Platz immer sich so ganz sicher sind, was ihre Entscheidung angeht, sondern sie erstmal abwarten, was der VAR sieht im Keller. Und da finde ich so diese Tatsachengeschichten auch im Amateurbereich viel ehrlicher, weil das ist so, natürlich machst du als Schiedsrichter genauso viel Fehler wie der Fußballer, der den Ball nicht trifft oder die Flanke hinter das Tor semmelt oder sowas. Und ich kann damit einfach besser leben, als wenn dieses Spiel, klar, wie du sagst, es geht um Millionen und es geht um viel Geld, aber das unterbricht mir zu viel.
Ich weiß, aber also in der Bundesliga hast du immer Kameras dabei.
Ja.
Das heißt also, die Fehler werden auch dokumentiert.
Ja, klar, das stimmt.
Egal, ob ein VAR da ist oder nicht.
Ja.
Trotzdem sieht man deutlich, der stand da 3,50 Meter im Abseits und er hat das Tor trotzdem geschossen.
Ja.
Das hast du im Amateurbereich nur ganz, ganz selten, dass da mal irgendeiner das filmt.
Ja.
Natürlich, jetzt gibt's ja diese vielen Firmen so.
Naja, bei fußball.de gibt's
Videos oder so,
auf der Tribüne. Aber auch da sieht man nicht genau, ob eine Situation dann so ist oder nicht.
Willen,
also das ist auch besser so.
Ja, manchmal ja. Für alle.
Genau, für alle. Ja, aber ein Schiedsrichter muss schon mit gutem Selbstvertrauen ausgerüstet sein, um den Job machen zu können, oder?
Ja, da wächst man auch rein. Also ja. als wie gesagt, so viel Selbstvertrauen hatte ich als 15-Jähriger auch nicht.
Nee, nee, du warst doch nicht so selbstbewusst wie jetzt. Also nee, okay.
Nee, ich bin auch jetzt auch noch schüchtern.
Das ist selten übrigens.
Naja, es ist, man wächst also rein, man lernt das. Und deswegen, das ist auch tatsächlich so eine gute Lebensschule. Ne?
Mhm. Ja.
Deswegen, das ist einer der Gründe, warum soll man Schiedsrichter werden, ne?
Wie bist du damit umgegangen, wenn du mal ein Spiel hattest, was wirklich schlecht war? Also wenn du gemerkt hast, irgendwie du gehst jetzt runter vom Platz und alle sind unzufrieden und hast du das gemerkt? Oder?
Also wenn alle unzufrieden waren, dann war ich nicht schlecht. Dann war das okay. Ja.
Nee, alle waren unzufrieden mit dir.
Du merkst auch als Schiedsrichter, dass du manchmal vielleicht doch anhand der Reaktion der Spieler, merkt man das, dass die Entscheidung jetzt vielleicht nicht so das Gelbe vom Ei war. Mhm. Und dann versucht man erstmal sich frei zu machen davon, damit man dann den Rest des Spiels noch rumkriegt. Mhm. Aber man denkt doch hinterher drüber nach und ärgert sich dann ganz fürchterlich. Also das ist das Schlimmste, was einem passieren mag, dass da so eine Entscheidung ganz offensichtlich falsch war.
Ja.
Und
Hattest du mal sowas in Erinnerung, also, dass du weißt, da hätte ich einen Elfmeter geben müssen oder das war abseits?
In Erinnerung eigentlich nicht. Also meistens sind mir irgendwelche Fälle in Erinnerung, wo ich dann richtig gelegen habe und
Man denkt ja lieber über die positiven Sachen nach und erinnert sich an die positiven Sachen.
Das andere wird dann schnell verdrängt.
Welches war denn dein bestes Spiel? Erinnerst du dich oder gibt's eins, wo du sagst, das war richtig cool, das hat Spaß gemacht?
Ja, ich hatte ja das Glück, dass der LSK damals auch in der Regionalliga oder wie hieß die Klasse damals? Nee,
Oberliga
also
Nord,
dritte Liga, glaube ich,
Oberliga Nord spielte.
Ja. Und dann haben sie ja das Spiel gegen Karlsruhe gehabt, das erste DFB-Pokalspiel.
Ja.
Da durfte ich dann wahrscheinlich noch als Linienrichter mit dabei sein.
Ach, da warst du als Linienrichter?
Da war ich als Linienrichter.
Obwohl du aus der Region hier kamst, durfte man das damals sein?
Ja, damals kam dann Winfried Schäfer, der Trainer von Karlsruhe, nach dem Spiel in die Kabine. Ja. Da war der Klaus Wenck aus Görde auch noch mit dabei. Und hat gefragt, wo kommt ihr denn her? Und wir sagen so, was? Aus Lüneburg seid ihr? Das kann ja wohl nicht angehen, ne?
Vor dem Spiel, oder?
Nee, nach dem Spiel. Ach so, ne? Da hatten sie ja dann 3-0 gewonnen.
Ja,
oder sowas
genau.
Dann, ne?
Ja.
Ich glaube, hätte er das vor dem Spiel gewusst.
Weil er wäre richtig explodiert wahrscheinlich. Ja, ne?
Aber wir waren so die einzigen in der Gegend, die dann auch überhaupt in der Klasse losgefahren sind. Ja. Und deswegen wurden wir da eingeteilt. War natürlich ein tolles Erlebnis.
Ja.
Ich habe dann vorne an der Kneipe da beim
an der
SK,
Seite,
an der
wo
Seite
die,
gestanden.
Genau, wo die
ich hatte so das
war.
Gefühl, sie kannten mich alle. Olli, jetzt aber mal die Fahne hoch.
Kein Fehler, Olli.
Ja, genau. Ne? Aber es klappte eigentlich ganz gut.
Und Schiedsrichter? Wer war Schiedsrichter?
Schiedsrichter war Michael Malbrank aus Hamburg.
Ah, okay, den kennt man ja auch noch. Genau. Ja,
und sonst so das selber gepfiffen. Natürlich schwer zu sagen, waren viele tolle Spiele dabei, aber so gerade so Freundschaftsspiele hat der LSK mal gegen Al-Ali Kairo, damals war ja Rainer Zobel
genau,
und für mich so als der so ein bisschen exotischen Fußball mag, dann den FC Bayern Afrikas zu pfeifen, das war natürlich ein tolles Erlebnis.
Ja.
Und einmal war ein polnischer UEFA-Pokalteilnehmer auch beim LSK, hat dann in Lüne gespielt.
Da haben wir
vor der Saison das Freundschaftsspiel gemacht. Und ich glaube, da habe ich 5 Minuten länger spielen lassen, weil das Spiel mir so viel Spaß gemacht hat.
Okay.
War richtig toll. Ne?
Cool.
Ja. War toller Fußball und es hat richtig Spaß gemacht.
Ja, okay.
Das sind so die Erlebnisse, die dann, wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber dann, das reicht dann nicht hier mit der Zeit.
Ja, wir haben ja bislang ungefähr eine halbe Stunde. Das sieht man auf unserer Uhr jetzt gerade nicht, weil die irgendwie angehalten wurde von Sascha, warum auch immer. Aber
unsere Zeit ist vorbei.
Oh, 37 Minuten sind wir schon. Okay, dann müssen wir uns jetzt ja ein bisschen beeilen. Ne? Jetzt müssen wir nicht noch ins Private abschweifen.
Nein.
Wobei du ja auch immer mal gern auch im europäischen Ausland unterwegs bist und dir dann Spiele auch von Schiedsrichterkollegen anguckst und so. Also da wäre mir beim Thema Facebook dann sehe ich irgendwie Usbekistan und dritte usbekische Liga oder erste.
Ja gut, das ist jetzt so ein persönliches Deal von mir. Also mehr trage ich ja bei Facebook eigentlich gar nicht mehr ein.
Nee, genau.
Wenn ich irgendwo zum Fußball fahre.
Ja.
Also ich sag mal, wenn ich mal irgendwo 2-3 Tage, vielleicht bin ich mal dienstlich unterwegs und sage dann hier, pass mal auf, die letzten 3 Tage der Woche mache ich Urlaub.
Ja.
Und von da aus fahre ich dann weiter. Mal bin ich in Fulda, in Würzburg dienstlich oder sowas. Dann gucke ich, was es da so in der Gegend gibt oder so. Und dann fahre ich da mal noch hin, gucke mir ein Fußballspiel an, mache so kleine Tourneen und sowas. Das ist sehr schön.
Und triffst dann da auch Schiedsrichterkollegen und
Kolleginnen? Ja, zum Teil treffe ich dann auch Kollegen.
Ja.
Und ist ja total witzig, wenn man seine Facebook-Kumpanen, die dann auch mal ein internationales Spiel pfeifen, wenn man die dann persönlich auch mal trifft oder sowas, dann toll in der Tschechei, in der Tschechischen Republik, so heißt das ja.
Ja,
ne?
Genau.
Habe ich dann mal ein österreichisches Gespann getroffen. Der eine Assistent war dann mein Facebook-Kumpel. Hallo.
Und ja. So. Dann war sie ganz überrascht, dass du dann so, was machst du denn hier?
Ja, genau. So. Ja, klar. Ne? Ja, gut. Die will ich auch nicht. Gerade die internationalen Schiedsrichter, die sind natürlich auch ständig fokussiert auf das Spiel. Klar. Da will ich dann nicht als kleiner Hampel dann da durch die Gegend rennen und sagen so, hallo, der Olli ist hier, mach doch mal ein Foto mit mir. Nee, also das.
Aber im Nachgang kannst du die dann treffen oder ist das schwierig?
Ich war jetzt in Polen. In Poznan. Und die Schiedsrichter aus Poznan waren ja hier mal beim Turnier.
Ah, okay.
Ja. Und der Obmann von denen hatte mich mal eingeladen zu Lech Poznan zum Spiel. Eigentlich zum, was haben die gespielt? Conference League oder
ja, die waren international auf jeden Fall dabei, genau.
Ja, genau. Ja. Und dann war ich einmal, glaube ich, mit Corona da nieder und musste das absagen. Und jetzt dieses Jahr gab es dann mal die Möglichkeit, da nach Poznan zu fahren. Er hat mich da gut aufgenommen und hat mich dann gleich, er war dann auch der offizielle Betreuer des Schiedsrichter gespannt aus Bosnien.
Ah, okay.
Und jetzt habe ich drei neue
bosnische
Facebook-Freunde. Okay.
Ist ja witzig. Und wie viele Zuschauer sind da gewesen? Also wie ist die Atmosphäre da?
Ich glaube, das Stadion war fast voll. Okay. Ne? Also das ist ja auch ein EM-Stadion gewesen, Poznan. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da reinpassen, aber darum hat sich dann auch der polnische Kollege gekümmert, hat mir einen tollen Platz da gesichert. Und
war das so schwierig, weil viele Volleyball-Fans waren ja jetzt gestern hier bei der Arena, als es gegen Wigil aus Polen ging. Und die haben ja erzählt, so ja, und zu viele Hooligans beim Fußball und deswegen gucken wir lieber Volleyball. Das ist unsere neue Sportart, Fußball ist zu gefährlich geworden. Und hast du das da auch erlebt?
Also ich hätte mich durchaus nicht in jeden Block dargestellt.
Ah, okay. Schöne Antwort.
Gott sei Dank habe ich dann irgendwo im Familienblock gesessen. Ja.
Also, war nicht so
völlig
gefährlich.
Das war auch völlig okay. Und das passte. Das, was ich krass war, es mal in Budapest. Habe ich Ferencváros Budapest gesehen. Die haben dann schon hinterm Hintertor-Tribüne alle in Schwarz gehüllt und brannte da immer die ganze.
Also die Ultras
haben ein paar mehr davon
gemacht. Ne?
Ja, und also ansonsten war das Stadion ziemlich leer.
Ja.
Aber da war dann schon die Hölle los. Dann, okay. Ne? Und da musste man auch irgendwie zusehen, dass man
weiß,
da war
wo man
ganz viel Polizei draußen.
Ja. Ne?
Oder ich war in Serbien in Novi Sad. Da war ich ja auch, die Serben waren ja hier auch zum Schiri-Turnier.
Ja, genau,
da bin ich letztes Jahr auch dann hingefahren und die haben mich dann zum Erstligaspiel da mitgenommen. Das ballerte in einer Tour. Ich weiß gar nicht, wie viel Böller die da geworfen haben oder sowas.
Ja.
Und der eine sagte mir dann, er hat es mir nicht übersetzt, was die da gesungen haben.
Er sagte, die ganz jugendfrei,
In Deutschland werden die alle für 30 Jahre im Knast verschwunden.
Okay. Also etwas rauere Sitten im Ostblock noch.
Ja,
und,
gut.
Und der Fußball und die Schiedsrichter, wie war da so die Akzeptanz?
Da wird genauso gemeckert.
Ja.
Und das ist ja manchmal bei südeuropäischen Mannschaften.
Wollte gerade sagen, Neymar,
die Zündschnur manchmal ein bisschen kürzer.
Kürzer ist, ja, genau.
Aber letztendlich ging alles prima über die Bühne und da habe ich also bis jetzt noch keine Skandale irgendwo gesehen, aber meistens gucke ich ja dann auch Erstligaspiele oder internationale Spiele.
Dann, und gut, das ist da dann hohes Niveau und.
Ja, eben, die wissen schon miteinander was anzufangen.
Dann, Wenn wir im Profibereich sind und den vielleicht nochmal irgendwie abschließen wollen, was hältst du von der Diskussion für einen Profi-Schiedsrichter? Also das, oder sind eigentlich nicht schon die Bundesliga-Schiedsrichter quasi Profis?
Ja, sie bekommen relativ viel Geld dafür, aber sie müssen auch eine ganze Menge dafür tun. Sie müssen ihre Personal Trainer vorweisen.
Ja. Na ja, klar.
Sie müssen ganz viel zu den Ärzten, Massagen und keine Ahnung, sich vorbereiten und sowas. Die sind ja auch das ganze Jahr immer nur am Trainieren dann.
Ja,
und dann ist wieder das Spiel und da müssen sie dann fokussiert und trainiert sein. Also
aber ist das nicht schon ein Fulltime-Job? Also ich meine, noch haben wir ja keinen Profi-Schiedsrichter offiziell.
Nein, aber man muss auch sehen, dann bist du Profischiedsrichter und hörst mit 45 damit auf. Ja. Oder 46 oder
ja,
47
stimmt. Jetzt. Ja, genau.
Und dann
ja.
hast du noch 18 Jahre bis zur Rente. Was machst du denn dann?
Stimmt. Naja, können nicht alle Schiedsrichter-Ausbilder werden nee, und so. Eben, ne? Ja, das ist natürlich also
beim
richtig.
Fußballer
ja.
ist das vielleicht, auch Fußballer, da wären einige Trainer, ja. einige Spielervermittler oder sowas. Und
früher hat man noch Lottoannahme.
Genau, ja, genau. Und sowas, ja,
Geschäftsinhaber.
Ja, 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 klar. Ja. Ne? Und andere sind einfach schlicht pleite. Ne?
Mhm. Na ja, klar. Ja gut, das kommt natürlich auch mal drauf an, wie man das sein Geld anlegt. Und ja, eigentlich ja, ja. sollte man als Fußballer da nicht solche Probleme haben. Aber stimmt, du hast natürlich
falsche
recht.
Berater.
Du
bitte?
Falscher Berater. Ja, genau. Oder falsche Immobilien gekauft oder wie auch immer. Was ich noch ansprechen wollte, ist Thema die Vereine, die Strafe zahlen müssen, wenn sie zu wenige Schiedsrichter stellen. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen Verein, der wahrscheinlich keine Strafe zahlen müsste hier in Stadt und Landkreis. Oder gibt es da welche? Also
doch, auf alle Fälle.
Ja?
Frag mich nicht welche, aber es gibt ja auch Vereine, die nur ein, zwei Mannschaften haben.
Ach so, weil
haben.
Sie nur Mannschaften haben, müssen sie weniger
haben
stellen.
Sie,
okay, ja, gut,
das ist also,
klar, das ist natürlich ein Denkfehler. Ab, ja, je mehr Mannschaften.
Ab U12 muss man, ich glaube, ab U12 muss man dann für jede Mannschaft einen Schiedsrichter stellen.
Ja.
Und wenn du keine Jugendabteilung hast und hast zwei Schiedsrichter,
klar.
zwei Herrenschiedsrichter und zwei Herrenmannschaften,
zwei Mannschaften,
dann bist du da
dann bist du natürlich raus.
Ne?
Ja, genau.
Während, was ich vorhin schon sagte, da wir haben 25 Schiedsrichter, 25 Mannschaften
ja.
und hätten so viele Schiedsrichter haben müssen, hatten aber nur 15.
Ja.
Natürlich schade. Da bin ich ein bisschen sauer darüber, dass man, wir haben jahrzehntelang haben wir mehr Schiedsrichter dem Verband zur Verfügung gestellt,
ja.
als wir hätten, ja, als wir
müssen.
Gemusst
ja.
hätten. Und da haben wir nie was dafür bekommen. Und
jetzt müsst ihr dafür zahlen,
kommt
dass
die volle
ihr weniger
Keule
habt.
Zurück.
Und, ja.
Bloß weil unsere Jugendabteilung wirklich
so
ganz
boomt.
Toll aufgestellt
ja.
ist und
genau.
Die da eine super Arbeit machen und jetzt ganz viele, ganz
ihr
viele.
Ihr seid der Verein mit den meisten Fußballmitgliedern in Stadt und Landkreis
ja.
mittlerweile.
Ja.
Und das
ja.
heißt, dass ihr dann auch
Massen, ja.
ne, deutlich mehr Schiedsrichter habt. Aber ist das dann nicht vielleicht auch ein Fehler im System? Also, dass man dann dafür Geld bezahlen muss, weil das kritisieren auch einige Vereine, dass sie sagen, ja, klar, wir stellen zu wenig Schiedsrichter, also müssen wir was bezahlen. Aber was tut denn der Verband für uns? Und die kassieren nur. Und muss es da mehr Hilfe geben oder muss es da mehr eine Offensive geben? Das Jahr des Schiedsrichters, Juche, wie du im Vorfeld sagtest, ist 2023 das Jahr des Schiedsrichters, was ich bis eben nicht wusste. Muss da mehr vom Verband kommen?
Ja, es gibt ja, es gab jetzt ja diese Initiative in Bayern. Da hieß es ja verkürzt auf das Ergebnis, die bayerischen Schiedsrichter kriegen mehr Spesen.
Oh, okay.
Das ist aber, oder die werden fast verdoppelt oder
ja.
sowas. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Also da
aber ein Anreiz
auch ganz
ist es. Also ich
ja,
meine, ne?
Ja.
Junge Menschen kriegen mittlerweile 12 Euro Stundenlohn, wenn sie arbeiten. Also
ja.
bei meinen Töchtern Mindestlohn. Und ein Schiedsrichter kriegt was? Ein Schiedsrichterassistent kriegt wahrscheinlich genau das Gleiche. Wenn
20
überhaupt,
Euro,
ne? 20 Euro. Und das ist ja Stundenlohn, ist das wenig.
Ja,
also das,
dann bist du noch in Cuxhaven.
Ja,
ne?
genau. Und
ja, genau.
bist dann noch nicht hingekommen und hast irgendwie 8
Richtig.
Stunden
ja,
dann,
ja, ja, genau.
für 20
ja, ja.
Euro
ja.
Investiert. Das ist vielleicht eigentlich einfach auch nicht mehr zeitgemäß, so das so wenig zu honorieren.
Ja, aber das belastet dann natürlich auch die Vereine. Das sehe ich aus Vereinssicht dann wieder.
Ja.
Das ist natürlich sehr, sehr teuer für die Vereine.
Mhm.
Das ist schon so ein zweischneidiges Schwert. Was in Bayern noch ist, was die da vorhaben oder jetzt auch umsetzen, ist tatsächlich auch die Belohnung für die Vereine, die mehr Schiedsrichter stellen.
Ja.
Und ich meine, dass alle Anfänger eine Erstausrüstung bekommen.
Also vom Verband gestellt.
Also
nicht vom Verein, sondern vom
also,
okay.
Und das sind ja. Auch gut 100 Euro.
Ja.
Ja, das wird mir jetzt auch schon helfen, wenn ich jetzt tatsächlich 6 Neulinge haben sollte beim nächsten Lehrgang.
Ja.
Das wären dann über 600 Euro für mich.
Aber die nach einem Spiel aufhören, die geben doch ihre Sachen wieder ab, oder nicht? Oder behalten die das?
Alles? Nein, die müssen das natürlich, also bei mir sind die definitiv wieder abgeben.
Ja, weil sie brauchen das ja auch nicht mehr, wenn sie dann merken,
eben,
ne,
was sollen sie damit?
Sie?
Ne?
Ja,
können
genau.
sie zum Karneval damit gehen oder
ja,
so.
Ne? Genau, ich gehe als Schiedsrichter. Schwarze Das ziehe ich zurück. Also das, da setzen wir einen Piep drüber. Ja. Naja, das, ja, aber das ist, der, also manchmal denke ich, es fehlt der Anreiz, also dass man in der heutigen Zeit auch ein bisschen kreativ sein muss, um etwas zu die Leute hinter der PC-Sohle her Konsole herzukriegen, nicht die Sohle, sondern der Konsole, dass sie dann ihren Arsch auf den Fußballplatz bringen und da einfach sowas mal versuchen.
Ja,
und
stattdessen gibt es jetzt FIFA, E-FIFA oder wie heißt das?
E-Commerce-Krams.
Ja, genau.
Ja. Nicht meine Welt, aber das
relativ weit davon entfernt.
Ja, ich auch.
Obwohl ich erst noch so jung bin. Ne?
Und dein Sohn, spielt der sowas? Und ich habe ja nur Töchter, deswegen
die sind auch.
Fußball
hat das nicht so.
Das ist doch gut. Du warst ja auch kein erfolgreicher Fußballer, ne? Das ist vielleicht auch besser so, wenn dein Sohn nicht auch Fußball spielt.
Ja,
oder?
Ja, ganz genau. Das war eins meiner letzten Spiele in der A-Jugend. Da hatte Gerd Helberg, ist ja nun auch eine Institution hier in Lüneburg.
Klar.
Der hatte das Spiel gepfiffen, wo ich dann versucht habe mitzuspielen. Und da war ich ja nun auch schon ein paar Jahre Schiedsrichter. Ja. Und sagte, hat er mich nach dem Spiel zur Seite genommen und sagte, Junge, lass das mit dem Fußballspielen. Das sieht so grauenvoll aus. Du kannst so gut pfeifen, aber bitte spiel nicht Fußball. Ne?
Wobei das nicht für alle gilt, weil euer Referee Cup ja zeigt, dass es durchaus Mannschaften gibt und durchaus Schiedsrichter dabei sind, die richtig guten Ball spielen können. Ne? Also das.
Wir hatten ja damals mal auch eine Mannschaft aus Russland dabei.
Ja.
Das waren ja die ganzen internationalen Schiedsrichter. Mhm. Und in Russland fängt man wohl auch erst mit 30 an als Schiedsrichter.
Ach so.
Und die werden, glaube ich, auch gleich der aktiven Fußballerlaufbahn.
Ja.
Und die werden dann auch möglichst gleich in höhere Klassen gesetzt. War jedenfalls damals so, das haben sie uns so erklärt. Und das waren dann halt alles so Erst- und Zweitliga-Fußballer, Ausgediente.
Krass.
Und die hatten dann plötzlich ihr FIFA-Emblem auf dem Hemd und durften auch international als Schiedsrichter los sein.
Ja.
Die konnten natürlich Fußball spielen, ne?
Ja.
Das
ja,
sah schon dann toll aus, was die da gemacht haben, auch wenn sie schon
über
etwas
30.
über 30 waren, ne?
Gut, wenn du da erste oder zweite russische Liga gespielt hast, dann musst du schon was können,
ja,
ne?
Ja, klar, ne?
Okay.
Tja.
Ja. So ist das. Thema Werbung. Du sagtest, dass man das nicht darf als Schiedsrichter. Ist das vielleicht auch ein Weg für die Zukunft, dass man Schiedsrichter-Trikots mit Werbung pflastert? Also im Handball, weil da ist es so, dass die Handballtrikots der Schiedsrichter, da ist groß eine Gesundheitskasse drauf bei den Bundesliga-Schiedsrichtern, prangt überall. Die Leistung wird dadurch nicht schlechter, aber man finanziert bestimmte Sachen mehr und kann die in den Bereich stecken. Und
in der Bundesliga haben wir es ja im Moment mit dem Öffentlichen.
Stimmt.
Und aber
auch nur an der Seite oben auf dem Arm.
Ja, genau.
Ne?
Ja, gut, wenn das dann bezahlt ist, ist auch alles
egal
gut.
Egal wo.
Das ist mir dann ja auch egal.
Ja.
Aber es müsste dann ein einheitlicher Sponsor gefunden werden, fände ich jedenfalls für alle gleich.
Na gut, aber man könnte ja für
ganz Niedersachsen oder sowas dann.
Oder NFV-Kreis Heide-Wendland oder
genau.
So, dass man sagt, irgendwie die.
Ich meine, dass es da schon eine Diskussion drüber gab, aber wie weit die ist, das habe ich nicht mehr.
Weil ich glaube, dass da sogar es Firmen geben würde, die das bewusst unterstützen würden, die sagen, ne, das ist etwas, was man eher freiwillig macht, wo man seine Persönlichkeit stärkt, dass sowas unterstützt wird. Es gibt ja auch viele Sponsoren in Vereinen, die nur in die Jugend investieren. Und
ja,
ich glaube, dass da ein Bereich wäre, wo man der Schiedsrichter in der Zunft dann deutlich mehr Geld
da
machen
müsste
könnte.
Man halt tatsächlich auch Sponsoren finden, die so auch neutral wirken. So
ein
Telefonbuch liegt ja da und es sieht relativ neutral aus.
Genau.
Ne?
Ja.
Oder
das ist
war
nicht
vorher
wie
die Dekra, so eine Prüforganisation.
Genau.
Ne?
Ja. Gut, Kondommarke und so, weiß man nicht, konnte man hab's in der Bundesliga doch auch mal, ne?
Landes
das Medienhaus. Ich könnte aber natürlich mal nachfragen.
Jungs, darf ich mal kurz dazwischen? Perfekt, weil jetzt kommt die Werbung. Leider reicht die Zeit nicht, um all das aufzuzählen, was Intersport Friedrich so großartig macht. Schau einfach selbst mal vorbei.
Ja, kommen wir noch mal zu Sachen, die außerhalb des Schiedsrichters, der Schiedsrichterei beheimatet sind. Denn du organisierst ja nicht nur den Referee Cup, der immer im Sommer stattfindet, sondern im Winter steht ja auch noch was vor der Tür. Und da könnten wir jetzt ja noch mal ein bisschen Werbung machen, weil wir sind jetzt ja im Dezember und zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es, glaube ich, dass immer einen ganz beliebtes Fußballturnier hier in Lüneburg,
ich weiß
oder?
Gar nicht, was
nee,
du meinst.
Weißt du nicht? Okay, dann muss ich das nochmal recherchieren. Warte mal, ich gucke mal auf mein Handy. Hier steht Budenzauber. Sagt dir das Stichwort Budenzauber?
Jetzt fällt
ja,
mir wieder
jetzt,
ein.
Ne? Jetzt, da ja, war ja, doch ja, was,
ja,
oder?
Ja, genau.
War es auch dein Vater, der damals gesagt hat, hier,
mach
ich
mal.
Bin da sowieso bei?
Nee.
Den hast du dazu gebracht, oder?
Nee, er hat ein paar Jahre dann, glaube ich, mit als Turnierleitung da gesessen.
Ja, genau. Deswegen dachte ich, dass er dich vielleicht auch noch.
Das war auch unser Ernst Zoom, der das damals ins Leben
gebracht
hat. Und dann
natürlich.
Hörte er irgendwann auf, dann ging das an Jürgen Schulz weiter.
Ja.
Und dann waren plötzlich, vorher durften keine Eintracht-Schiedsrichter da mitpfeifen, warum auch immer, oder waren wir nicht so angesagt, auch im eigenen Verein.
Ach ja?
Damals 1800 etwas, als
ehrlich?
Wir angefangen
das
haben.
Das war so?
Wir waren junge Leute und da haben dann
nichts Schlimmes gegen junge Leute zu sagen.
Aber damals waren dann so die älteren Herren, die haben da lieber gepfiffen.
Ja.
Und ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Und als dann das wechselte zu Jürgen Schulz, da hieß es dann, ja, was machen wir mit den Schiedsrichtern? Da hab ich gesagt, ich habe genug, auch genug, die höher pfeifen, die Ahnung davon haben. Ja, und dann haben wir das dann so übernommen und seitdem bin ich da irgendwie immer tiefer reingerutscht. Ne?
Das ist ja jetzt so, dass du, na gut, mittlerweile hast du ja schon fast wieder ein größeres Team jetzt so nach Corona. Ne? Da sind ja viele auch aus dem Damenbereich dann dazugekommen.
Ganz ehrlich, also letztendlich kann ich mich da fast gar nicht mehr als Organisator bezeichnen. Das ist mal Jonas Pritschau
aus der ESA, genau,
und Stefan Schröder oder Lisa Rinke. Oder
sowas. Genau.
Die sind
in den letzten Jahren dann
ganz,
viel dazu
ganz doll dabei. Die haben natürlich auch den Kontakt zu den Mannschaften.
Ja.
Und jetzt ist es halt so, dass dann, wenn das Herrenturnier ist, dann sind die Damen draußen und helfen mit.
Ja.
Und umgekehrt ist es überraschenderweise auch so. Ne? Ja. Das ist schon eine tolle Geschichte. Jetzt machen wir das auch so, dass wir tatsächlich versuchen, das fest hinten ranzuhängen, immer das Frauenturnier.
Genau, einen Tag nach dem.
Und einen Tag nach dem Herrenbudenzauber.
Drei Tage dann, Männer und.
Nennen das jetzt auch Budenzauber. Einmal Budenzauber / Herren, einmal Budenzauber / Frauen. Wir haben mal zusammengezählt, wir hatten auch schon 5 Frauenturniere und letztes Jahr, weil uns nichts anderes einfiel, haben wir das Lüne Masters genannt, das war das 6. Turnier und jetzt sind wir alle gemeinsam bei Budenzauber und
Budenzauber.
Also die sind sehr, sehr, sehr fleißig dabei, das ist echt unglaublich, was die auch an Sponsoren und sowas dann ranholen und Ideen haben, das ist echt eine ganz tolle Geschichte.
Höre ich da leise raus, dass du in naher Zukunft möglicherweise, obwohl du noch so jung bist, dann aufhören könntest und dich da aus dem Bereich rausziehen könntest?
Die Nase ein bisschen reinstecken würde ich immer.
Willst du doch noch?
Ja, natürlich. Ja, ich bin hauptsächlich dann für das Sportliche, auch wenn das so schlecht klingt, gerade bei mir.
Ja. Du, das ist ein Podcast, dich sieht keiner. Also das ist ganz sportlich sitzt du hier.
Ja, das Bodybuilder-Bild.
Arnold Vogt.
Ich schreibe die Mannschaften dann an, ich versuche die zu organisieren und das ist oftmals ist es relativ einfach. Letztes Jahr war es genial.
Ja.
Allerdings hatten wir dann schon 26 Anmeldungen, gerade beim Herrenturnier.
Ui.
Und ich habe dann 22 zugelassen, das war zu viel. Auch zeitlich
das
zu viel.
War ziemlich
deswegen machen wir jetzt auch nur noch 20 Mannschaften. Und jetzt haben wir gerade 19 zusammen. Und ich glaube, wenn das dann ausgestrahlt wird, haben wir auch noch die 20. gefunden.
Ja, sehr schön.
Und
durch die Verkürzung der Winterpause, was ja droht so in der Landesliga und so, haben wir schon gehört, die MTV Treubund kaum spielt. Bei euch spielen sie wohl noch mit und einmal noch in der Elbmarsch, aber haben beim LSK-Turnier schon abgesagt und so.
Ach so,
und
ja,
weil wenn du so am 20. Januar schon wieder Liga spielen musst,
bei uns fehlt Netze, aber die waren ja schon durch ihr eigenes Turnier jahrelang nicht dabei.
Das stimmt.
Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt ein Turnier selber veranstalten ob sie auch nur einfach vorsichtig sind. Ne?
Genau.
Das hörst du jetzt auch immer wieder. Und meine Mannschaft hat Knie, wir können nicht.
Ja,
ne?
Genau. Ja.
Und das Frauenturnier ist vorhin gerade vollzählig geworden. Da haben wir die 10 Mannschaften zusammen.
Sehr schön.
Immerhin 3 Regionalligisten dabei.
Wow.
Und
also da wird auch,
das wird
guter,
auch ein schönes,
auch guter wird
auch ein schönes ja, ja, das wird ein schönes Turnier. Und da hoffen wir natürlich darauf, dass da mehr Zuschauer kommen.
Das war ja im letzten Jahr ein bisschen abfallende Tendenz sozusagen. Also ihr hattet bei den Männern jeden Tag ausverkauft, schon um Viertel vor 5 so
und
durften dann nicht mehr rein. Und bei den Frauen war es noch ein bisschen weniger, wie meine Kollegin sagte, die da war.
Aber wir haben uns trotzdem gefreut. Es waren, glaube ich, 120 zahlende Zuschauer da oder sowas. Das ist eigentlich schon nicht schlecht. Wir müssen das besser etablieren noch.
Ja.
Und vielleicht noch den einen oder anderen höherklassigen Verein dann.
Ich ja immer denke, wenn du eine Mannschaft hast, die von vor Ort kommt und dann ihre 50 Leute mitbringt, dann bringt das manchmal mehr, als wenn du einen Regionalligisten hast, der dann aus Hennstedt-Ulzburg kommt oder niemanden mitbringt, außer dem Busfahrer.
Ja, klar. Aber du musst auch verhindern, dass bei so einem Turnier dann irgendwelche eklatanten Ergebnisse rauskommen.
Das stimmt.
Das weiß ich noch damals, als wir das, jetzt haben wir ja den beim Herrenbudenzauber das begrenzt, dass der Torwart dann nicht aus seinem Strafraum raus darf oder sowas.
Ja.
Das war damals hatte sich der LSK-Torwart, da haben sie dann irgendeinen guten Spieler ins Tor gestellt, der hat sich das Torwarttrikot übergezogen,
genau,
hat dann mitgespielt.
Ja.
Die anderen sind nicht mal bis zur Mittellinie gekommen und das Spiel in 10 Minuten oder 12 Minuten ging dann 11-0 aus und haben die Zuschauer gesagt, was
das bringt's doof, nicht, ne? Ne?
Ja. Und dann war das natürlich auch gegen so eine unterklassige Mannschaft.
Ja.
Die haben sich da richtig Mühe gegeben, aber hat natürlich letztendlich keine Chance. Das versuchen wir dann halt ein bisschen auszugleichen. Dass die natürlich kleine Mannschaften mögen es auch mal gegen Oberligisten oder Regionalligisten zu spielen.
Ja.
Das ist ja dann auch relativ in 12 Minuten schnell vorbei.
Ja, aber das war ja auch eine ESV toll, ne? Früher, die ja immer nur Kreisliga und so gekickt haben. Die waren ja in der Halle Weltmeister.
Sensationell. Also,
ne, sensationell. Das war wieder, genau, ne? Wie hieß er noch mit den wallenden Haaren? Mein altes
Benji.
Benji. Und das war ja großartig, wenn die immer gekickt haben und dann die großen Lüneburger Vereine, Klaus Schreiber und Co., genau.
Das ist sowas.
Das ist ja das.
Also ich denke mal, dass der Lüneburger Fußball nicht so weit auseinander ist. Also es wird zwar immer gesagt, sie können sich alle nicht leiden. Das mag vielleicht indirekt auch so sein.
Manchmal gab es ja schon auch so ein, zwei kleine Reibereien auch zwischen Mannschaften auf dem Spielfeld
das
oder auf dem Parkett.
Das war mit einer Mannschaft aus dem Nachbarkreis.
Ja, das auch. Ja.
Und ja gut, das
spricht man heute noch von, also drüber. Und es war schon
das war
einiges.
War schon,
und,
das hat uns auch als Veranstalter völlig unvorbereitet
getroffen.
Normalerweise hätten wir da gleich das Feld räumen sollen, aber na gut, es gab insgesamt, glaube ich, waren das ein paar Monate Strafe oder Sperre dann für Spieler. Mhm. Ja, dann muss man das halt auch mittragen.
Ne? Das ist ja heutzutage nicht mehr. Also Polizei wird, glaube ich, dann nicht auflaufen in diesem Jahr. Ne?
Nee,
oder denkst du,
ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht.
Polnische Hooligans sind auch nicht zu erwarten. Also von daher.
Wer weiß, wo die 19. die 20. Mannschaft jetzt
ist. Das stimmt, das kann natürlich sein. Ja, dann mach doch nochmal offiziell Werbung. Du hast jetzt 30 Sekunden, um den Budenzauber anzukündigen, wann er von wann bis wann ist und wann Budenzauber 2 losgeht und von wann bis wann es ist.
Also, 27. bis 29.12. täglich ab 17 Uhr.
Jawohl.
Ungefähr 5 Stunden brauchen wir dafür, 5 bis 6 Stunden, also Ende ungefähr 22, 23 Uhr, 27. und 28. spielen die Vorrundengruppen. Die werden wir jetzt demnächst auslosen, wenn das Feld voll ist.
Ja.
Und dann natürlich das große Finale am 29.
Wo findet es statt?
Alles in Ödeme, in der Sporthalle Ödeme. Wie immer, wahrscheinlich wird sie ausverkauft sein, also rechtzeitiges Erscheinen.
Das letzte Mal bin ich am zweiten Tag um 16:45 da gewesen und es ist um 16:30 öffnete die Kasse und um 16:45 war es schon ausverkauft und die ersten kamen mir entgegen und sagten, brauchst gar nicht reingehen, ist schon ausverkauft.
heißt, ist ja schade eigentlich, dass es fehlt in Lüneburg so eine mittlere Halle.
Ja.
Ich habe mal bei der Arena erkundigt, aber dann da hast du schon einen fünfstelligen Betrag.
Ja, aber jetzt mussten sie die Preise ja runter senken auf die Hälfte. Also du musst jetzt nicht mehr 20.000 Euro zahlen, sondern nur noch
18.000.
Nur noch so, oder noch 10.000.
Aber es sind ja nicht mal Einlasslöcher für Fußballtore da.
Nee,
du musst einen eigenen Fußballboden da erstmal reinlegen, den musst du dir ausleihen. Und das können wir nicht machen.
Dann musst
du das Ticketsystem da der Arena nutzen und dann musst du dafür auch noch bezahlen dafür. Und
also das wäre für euch preislich ihr finanziert ja damit auch ein bisschen was im Verein und ihr würdet ja überhaupt keinen Gewinn machen können mit so einem Turnier. Das müsste schon ein ganz großes sein.
Es müsste ein Sponsor sein. Pass mal auf, hier habt ihr 15.000 Euro oder irgendeinen Betrag X.
Ja.
Und dann können wir das machen, aber sonst leider nicht.
Ja, also wenn das denn so ein Landkreisturnier wäre, wo, weiß ich nicht, alle Vereine aus Stadt und Landkreis mit involviert wären und wie du sagst, ein Sponsor, dann könnte ich mir das gut vorstellen an einem Tag, aber
Es fehlt halt eine Halle, so wo man mal 1.000 Zuschauer oder sowas reinbringen kann oder wenn es 800 sind oder sowas dann.
Weil Ödeme sind offiziell 299, ne?
Ja, genau. Ne?
Ja. Und das ist schwierig, Das ist nicht ganz einfach.
Das ist schade, aber letztendlich ist es auch der Sicherheit geschuldet.
Ja.
Das muss man ja deutlich sagen. Früher war das nicht so. Die Halle war genauso und wir haben da keine Ahnung, wie viele
Leute
drin.
800 Leute waren da,
dazu
ja, ne?
Also, ich nichts.
Also 80. Da waren so um die 80 Leute
dann
noch.
Ja, genau. Und Wenn da was passiert, dann ist natürlich
und du konntest ja teilweise die Luft schneiden. Also du gingst rein und dachtest so, oh Gott, in den Schankraum gehe ich jetzt
als
nicht.
Als noch
und,
draußen geraucht ja, wurde genau, im Vorraum.
Ja, ja, da konntest du die Luft wirklich durchschneiden.
Ja, 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 klar. Da warst du auch 3 Tage Turnierleitung, ja, warst du eigentlich
dann warst
durch.
Ja, ja. Ja, genau.
Jetzt kommt noch das vierte Jahr das vierte Turnier hinterher, der vierte Tag.
Genau, vielleicht sagst du das noch, das ist ja, der 30.
Das ist am 30. Ich meine, dass wir um 40 Uhr beginnen. Das geht dann auch so bis 20, 21 Uhr.
Okay.
Also das wird dann auch dieses Format sein, was wir am Finaltag der Herren haben. Mhm. Also mit 2 Vorrundengruppen, 5 Mannschaften und dann die Platzierungsspiele dazu. Und
Viertelfinale,
Halbfinale. Wollen wir hoffen, dass wir da hübsch was sehen können dann bei den Turnieren, ne?
Das ist zu erwarten und das hoffen wir. Ja, Olli, dann sage ich danke. Und
letzte Werbung habe ich noch.
Okay, natürlich. Die 30 Sekunden sind noch nicht.
Sonst bringt mich unser Lehrwart um. Also,
Das ist schlecht, wenn jemand umgebracht wird, weil er im Podcast war. Das muss nicht sein.
Nee, 17.02. ist im Raum Uelzen der nächste Schiedsrichteranwärter.
Ja, das ist doch gut, dass du das noch erwähnst. Vielleicht
haben wir gerade noch in der Tasche hier eingefallen.
17.02.
17.02.
Okay.
Ich weiß nicht mal, was das für ein Tag ist. Ich habe
ja,
mir das
Datum. Ja, das könnte ich nachgucken.
Aber das ist ein erst der Starttermin, wie der Lehrgang ist gestaltet
Sonnabend.
Ist. Ja. Ah ja, wie der Lehrgang gestaltet ist, kann ich jetzt noch nicht sagen.
Okay. Das ist dann für Anfänger oder für?
Das ist für Anfänger.
Für Anfänger, okay.
Ja, genau. Ne? Also ab 14 Jahre
ja.
kann man da mitmachen.
Mhm.
8.6. dann im Raum Lüneburg, wo wird auch noch bekannt gegeben. Das geht dann ja auch durch Funk und Fernsehen und irgendwann dann erst im September in Dannenberg, aber das ist
okay. Und das heißt, Lüneburger können da auch in Uelzen mit teilnehmen müssen das dann Menschen aus dem Landkreis Uelzen sein? Okay.
Und die können auch alle gerne nach Uelzen fahren, wenn da jemand ist, der dann hinfährt. Mhm. Ich glaube, der letzte Lehrgang war, glaube ich, in Küsten oder sowas.
Ja.
Da waren auch einige vom LSK mit dabei oder sowas, ne?
Okay. Ja, die haben jetzt gerade 4 oder 5 neue Schiedsrichter gesehen irgendwie. Ja.
Ja,
also dann
das ist ganz wichtig.
Das ist dann im Februar der Nachwuchs, wobei man muss ja gar nicht Nachwuchs sein. Wenn ich jetzt mit meinen 55 noch Schiedsrichter wäre, Alter wollten wir ja nicht erwähnen, wenn ich mit meinen Mitte 30 noch Schiedsrichter werden kann, ist das in Ordnung oder nehmt ihr lieber nur
natürlich.
Junge?
Nein. Also sehr gerne auch Ältere, weil auch gerade Herrenspiele können wir nicht mehr 100%ig besetzen.
Ja.
Und da können wir keinen 14-Jährigen hinschicken oder zum Altherrenspiel oder sowas.
Ja.
Das geht nun mal nicht. Und natürlich, gerade Ältere, da sind wir sehr begeistert, wenn dann mal Ältere auftauchen.
Perfekt, dann sage ich, alle Hörerinnen und Hörer sind hiermit aufgerufen, die den Podcast gehört haben, Mitte Februar in den Landkreis Uelzen zu kommen, einen Schiedsrichterlehrgang zu machen. Und wenn wir nur 10 durch diesen Podcast gefunden haben, die das machen, wäre das super. Und dann kriegen wir bestimmt ein Bier von Olli ausgegeben. Und ich bedanke mich bei dir, Olli, dass du da warst. Es hat mir sehr große Freude gemacht. Du hast Sobby sehr gut vertreten und das hast du jetzt gesagt. Ich wollte jetzt gerade sagen, wir treffen uns das nächste Mal in Graz und Sobby kann die nächste Folge alleine machen, aber da gucken wir mal. Wir hören uns vom Podcast im neuen Jahr erst wieder. Wahrscheinlich fangen wir irgendwann Mitte Januar wieder an. Das werden wir dann mal sehen, wie weit wir mit neuem Enthusiasmus und neuer Freude starten. Hier lacht im Hintergrund gerade Sascha Schulz, unser Techniker, der das natürlich alles wieder super gemacht hat, auch wenn er über das Wort Enthusiasmus anscheinend stolpert. Ich weiß gar nicht, findest du, dass wir mit wenig Enthusiasmus heute vorgegangen sind? Also das wirkt so ein bisschen so, ne?
Wenn er war schon ein bisschen lang.
War lang, war nicht? Okay, ja. Okay. Gut, ich wünsche euch einen guten Rutsch, schöne Weihnachten, mehr sage ich nicht. Sobby sagt immer irgend so einen Satz mit, es lebe der Sport. Ich kann das nicht, weil ich das nie auswendig gelernt habe, sage guten Rutsch, feiert schön Weihnachten und immer nach der Pfeife von anderen tanzen. Tschüss. Und das Ende muss ich vielleicht nochmal ändern.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.